Checkliste haben wir durch. Glas Wasser steht bei mir auf dem Tisch.
Ich habe auch eins.
Wenn du keine Fragen mehr hast, können wir loslegen.
Können wir starten, genau.
Dann grüß dich, Christian. Ganz liebe Grüße nach Ergrat und vielen Dank, dass du um diese Wahnsinnsuhrzeit zur Verfügung stehst, um heute eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bedanke mich.
Einen wunderschönen guten Morgen und ja, fein. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammengekommen sind.
Ja, ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir das am Sonntag um 8.15 Uhr machen. Ich habe mich fast nicht getraut, dich das zu fragen, aber du bist Frühaufsteher, zu meinem Glück, glaube ich.
Ja, genau. Früher habe ich doch ganz gerne wirklich lange geschlafen, aber das ist schon eine ganze Weile her. Also seit man Kinder hat, ist der ganze Schlafrhythmus sowieso ein bisschen anders. Jetzt ist unsere Tochter zwar schon erwachsen, das ist schon lange, lange her, aber ich habe mich da irgendwie einfach auch dran gewöhnt. So um 8 oder so stehe ich meistens auf. Also wenn wir wirklich mal lange unterwegs sind, dann schlafe ich mal bis 9 oder so, aber länger funktioniert es normalerweise eh nicht. Und da war das jetzt heute gar nicht so das große Problem. Und bei dem schönen Spiel gestern, da steht man ja gerne früh auf, macht sich einen Kaffee und spricht drüber.
Wir haben richtig Glück gehabt mit diesem Spiel gestern. Wir haben es schon im Vorgespräch gesagt, oder ich habe es schon erwähnt, ganz große Werbung für den Fußball. Mal gucken, ob das, was ich heute noch vorhabe, ich hoffe, es klappt. Ich will heute noch nach Offenbach auf den Biberer Berg zu den Kickers. Das wäre dann zum ersten Mal, dass ich in diesem Stadion wäre. Nach 28 Jahren hätte ich es endlich mal geschafft. Ich freue mich sehr drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst, was extrem heiß ist in Frankfurt. Also ich habe ein bisschen, oder in Hessen erstmal überhaupt, ein bisschen Angst, dass mir da, mal gucken, eincremen werde ich mich müssen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon. Je nachdem, wie du da stehst, wenn du da wirklich die ganze Zeit, wenn da die Sonne auf dich drauf knallt, kann das wahrscheinlich ganz schön anstrengend werden. Aber ist ja cool. Also Biberer Berg ist ja auch echt Offenbach ein Traditionsverein. Wird bestimmt nett. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, spielen die in der dritten Liga oder?
Ja, eher weiter unten. Also ich glaube, es ist nicht mal dritte. Es ist weiter unten, aber egal. Betzenberg, Biberer Berg, immer gut. Große Fußballgeschichte.
Flugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
Ich habe mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal eine Folge miteinander gemacht haben. Hättest du im Kopf gehabt, wann zum ersten Mal? Ich habe es uns zwar aufgeschrieben, aber hättest du es im Kopf gehabt?
Also im Kopf hatte ich es nicht mehr, aber ich habe gespickt, weil ich wollte auch mal gucken, weil wir haben uns ja wirklich schon lange nicht mehr getroffen. Ich wusste noch, Anfang letzter Saison hatten wir uns bei Robert in Bonn getroffen und da vor Ort aufgenommen. Und dann hatten wir noch mal eine Aufnahme zusammen mit dem Mario. Und das war dann auch die letzte, das war im November 23, also vor 10 Monaten ungefähr. Das war die Sache, da haben sie gegen Rostock gespielt und die hast du genannt, der Kinderriegel hält dicht. Das fand ich noch ganz witzig, weil wir uns darüber unterhalten haben, dass Martin Lade und Linus Gechter jetzt die Abwehr machen, weil Kempf und Leistner in dem Spiel beide gesperrt waren. Und da hatten wir uns halt über den Kinderriegel, über die junge Abwehr unterhalten. Und ja, da muss ich schmunzeln, als ich das dann gestern Abend gesehen habe, weil da können wir direkt heute wieder drüber reden. Und ja, diesmal war der Kinderriegel nicht ganz so dicht.
Ich kann mich erinnern, aber es ist schon eine Weile her. Du, ich habe jetzt gemerkt, wir haben 1, 2, 3 Mal bei dir einen ganz schönen Tonwackler gehabt. Ich glaube, wir müssen mal nachjustieren. Ich glaube, ich mach mal Video aus. Ich glaube, es ist besser.
Ja, können wir machen.
Machst klar. Du auch? Ja, okay. Bei der ersten Folge damals, die im Februar 2022 waren, da hast du dich ja vorgestellt. Das ist etwas, was du jetzt natürlich nicht mehr tust, weil macht man jetzt nicht wiederholtermaßen, man braucht ja nicht immer dasselbe erzählen, aber ich werde nochmal einen Link zu dieser Folge nehmen oder nochmal mit aufnehmen in die Podcast-Beschreibung, denn ich habe mir das nochmal angehört, das ist sehr nett und das ist auch eine sehr nette Vorstellung. Und man darf ja nicht vergessen, Exil-Hertaner Podcast, das hat den Grund, dass dieser Podcast so heißt. Hier sprechen gerade ein Reinickendorfer in Erkrath und ein Tempelhofer in Hessen miteinander. Und das ist ja vielleicht auch ein Tick ungewöhnlich. Da kann man ja vielleicht ab und zu mal drauf hinweisen. Also Link dazu mache ich mir dran. War eine sehr nette Vorstellung von dir übrigens.
Ja, schön, danke. Ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern, bei meinem Lieblingsspiel, das ist ja immer so deine Frage, dass ich da auch was zu Kaiserslautern gesagt habe. Genau. Und ja, der Kreis schließt sich mal wieder.
Ja, ist wirklich ein Zufall. Wir kommen natürlich gleich auf dieses Spiel noch zurück. Also es geht ja gar nicht, dass man da heute nicht drüber sprechen kann. Aber am 30. August waren auch ja die letzten Transfers dann bei Hertha durch. Oder man könnte auch sagen, das Transferfenster hatte geschlossen. Zu meiner Überraschung, ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen hattest, Bradley Ibrahim, der ja eigentlich bei der U23 spielt, der wurde tatsächlich noch verliehen. Das haben die, glaube ich, sogar erst am 31. bekannt gegeben. Geht zurück nach England, glaube ich. 19 Jahre alt ist der gute Mann, aber so richtig durchgesetzt bei uns hat er sich nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ein Transfer, der nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat.
Ja, offenbar ist das so. Ich habe mich auch gewundert. Ich bin gestern früh am Sonntag aufgestanden und habe dann auch mal bei Twitter geguckt, was es da so Neues gibt. Da schreibt die Hertha Bubble ja auch mal ganz fleißig. Und da habe ich dann auch gesehen, dass die den verliehen haben. Ich dachte erst mal, Moment mal, ich habe doch am 30., am Freitag, habe doch abends noch geguckt, was da eigentlich noch passiert ist, ob wir noch einen wichtigen Abgang haben oder so, oder vielleicht ja noch einen überraschenden Zugang. Da hat mich das echt gewundert und dann habe ich mal nachgeguckt und erstmal verstanden, dass das Transferfenster in England wohl bis 24 Uhr ging und nicht wie bei uns bis, wann war das, 18 oder 20 Uhr? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ging das da bis Mitternacht und deswegen haben die das dann erst am Morgen dann verkündet. Ja, zu Bradley Ibrahim kann ich gar nichts sagen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie Dardai Anfang dieses Jahres total begeistert erstmal war und irgendwie gesagt hat, der Junge ist viel zu gut und ich suche noch den Haken und eigentlich könnte ich den direkt gegen Hamburg mit reinschmeißen in die Mannschaft. Also das war schon ein krasses Statement und dann kam irgendwie gar nichts und man hat ja mitbekommen, scheinbar hat er doch Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Ja, ich glaube, weiß nicht, mit 19 ist bestimmt auch gar nicht so leicht, von England dann nach Deutschland zu kommen und hier ein ganz neues Umfeld zu haben. Ich glaube, er war auch zwischendurch mal verletzt, aber soweit ich das, die zweite Mannschaft von Hertha, die verfolge ich nicht so intensiv, das geht ja auch von hier irgendwie kaum, da sieht man ja auch nichts. Ich glaube, er hat auch da keine Rolle gespielt, er hat ein paar Einsätze gehabt, aber so wahnsinnig viel war das nicht. Ja, vielleicht wird er jetzt, vielleicht geht es ihm jetzt besser, wenn er dann auch mal in der Heimat spielt. Aber ich habe so das Gefühl, da steht ein Abschied bevor. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn er nicht wiederkommt. Er ist jetzt erstmal verliehen, aber naja, ein Drittligist in England, fragt man sich ja auch, was soll das eigentlich bringen? Also wenn man ihm Spielpraxis geben will, das ist ja immer so das Argument. Kann man das nicht in unserer U23 auch machen, wenn man an ihn glaubt? Ich habe das Gefühl, das hat einfach nicht funktioniert und da wird man sich wahrscheinlich dann zum Saisonende trennen.
Teile das Gefühl. Ich habe auch den Eindruck, dass wir ihn wahrscheinlich nicht wiedersehen. Das ist einfach nicht aufgegangen, denn normalerweise holst du ja so ein Nachwuchstalent eigentlich, um über die U23 sich für die bei den Profis anzubieten durch eine Leistungssteigerung, aber da ist ja nicht viel passiert. Jetzt glaube ich aber auch, dass das Wohl und Wehe von Hertha BSC nicht unbedingt an Bradley Ibrahim abhängt. Da gab es andere Wechsel, die sehr kurzfristig kamen, fast ein bisschen unerwartet vielleicht in dem Moment und ja, spektakulärer waren. Das war schlicht und einfach, dass Tabakovic geht und dass ganz kurzfristig Oliver Kempf noch zu Como gewechselt ist und John Brooks ablösefrei als Ersatzspieler kam. Ich will mal kurz erläutern, was so mein erster Gedanke ist. Tabakovic, Kempf, Riese, Maser. Ich glaube, wir hatten alle Angst, dass wir vielleicht alle vier verlieren könnten in dieser Transferperiode, weil vor allem Riese als Leistungsträger, Maser als Supertalent, Tabakovic als ja jemand, der einfach 22 Tore geschossen hat, natürlich unheimlich Interesse weckt. Auch bei Kempf hieß es ja lange, dass er eigentlich wechseln möchte. Jetzt könnte man positiv mitnehmen, naja, man hat mit Riese und Maser zwei ganz wichtige Spieler gehalten, vielleicht auch die besseren von den vier, die ich gerade nannte. Nichtsdestotrotz, Tabakovic und Kempf haben die gesamte Vorbereitung mitgemacht, Tabakovic hat 22 Tore geschossen. Bei Brooks weiß ich auch nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Also das Ungünstigste an diesem Wechsel ist für mich immer gefühlt der Zeitpunkt gewesen. Denn in der Sache, alleine wegen Ablöse, ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, kann ich es ja nachvollziehen. Oh Gott, jetzt habe ich so durcheinander geredet und hoffentlich nicht so viel ja, schon vorweggenommen, dass du jetzt nicht mehr weißt, was du noch sagen sollst. Kannst du dem so ein bisschen folgen oder geht dir was anderes durch den Kopf da?
Ja, zum Teil. Also ich pflück's mal auseinander und ich würde es mal chronologisch die letzte Woche so ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Ich fand, die letzte Woche war so aus Hertha-Sicht für mich erstmal ein tierischer Downer. Ich war, ja, enttäuscht will ich gar nicht sagen, irgendwo hat man ja mit gerechnet. Aber ich fand es sehr schade, dass Tabakovic zu Hoffenheim gegangen ist. Das war ja schon letzte Woche, da habt ihr auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht nochmal neu alles hier aufziehen. Aber ja, 22 Tore hat er gemacht für Hertha, war auch ein super Typ. Also ich fand ihn auch sehr sympathisch. Das ist so ein Spieler, für den ich auch gerne ins Stadion gehe, den ich gerne sehen möchte. Und ich finde es echt schade, dass er weg ist. Aber dass er Begehrlichkeiten weckt, war klar. Und was auch klar war, das wissen wir ja auch alle, die wirtschaftliche Situation bei Hertha ist immer noch katastrophal. Wir sind immer noch in der Konsolidierung und auf Transferüberschüsse angewiesen. Und wenn dann ein gutes Angebot kommt, dann hat man nicht allzu viele Chancen. Also ich habe vor der Saison gesagt, bevor das alles losging, wenn Hertha alle Spieler halten kann, alle guten Spieler halten kann, dann sind sie für mich ganz klar ein Aufstiegsfavorit. Nicht nur ein Kandidat, sondern ein Favorit. Aber das halt unter der Voraussetzung, dass auch wirklich alle bleiben. Und damit habe ich ehrlich gesagt auch nie gerechnet. Ich habe es mir bei Tabakovic vielleicht sogar ein bisschen mehr vorstellen können als bei Riese. Aber bei dem kam dann jetzt sicherlich auch dazu, dass seine Verletzung da ihm nicht in die Karten gespielt hat für einen Wechsel. Da haben wir jetzt so gesehen Glück gehabt, dass er jetzt erstmal noch mal bei uns ist. Aber ja, Tabakovic reißt auf jeden Fall aus meiner Sicht echt ein Loch. Und das war so der erste Downer. Ich habe ja gesagt, die letzte Woche, die fing halt so an. Dann kam das Spiel gegen Regensburg, wo ihr auch schon drüber gesprochen habt. Klar, 3 Punkte, alles gut, aber einfach unterm Strich ein sehr schlechtes Spiel. Und da habe ich Tabakovic auch nochmal sehr vermisst, weil Schuler da auch noch nicht so überzeugt hat. Dann gab es den Wechsel von Kempf. Über den habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert und ich finde es auch schwierig, den zu bewerten, weil in der Vergangenheit habe ich selber auch oft genug über ihn gemeckert und mal ehrlich sind, der hat oft auch Böcke geschossen, mal einen Elfmeter verursacht, mal ein Gegentor verursacht, weil er schlecht stand. Also der war jetzt nicht immer wirklich ein Topspieler bei uns in der Verteidigung.
Vor allem war er nicht konstant, ne?
Genau, nicht konstant. Der hat immer wieder mal für Szenen gesorgt, wo man sich gefragt hat, was das denn jetzt eigentlich soll. Das kann doch nicht sein. Und ja, man muss aber auch sagen, er ist halt wirklich mittlerweile zu unserem Abwehrchef geworden. Er ist auch sehr kopfballstark. Und das haben wir gestern auch dann deutlich gesehen, dass da so die Lufthoheit, dass da einiges verloren gegangen ist. Also man muss das ja eigentlich bei jeder Ecke für Lautern oder bei jeder Flanke zittern. Der reißt schon doch letzten Endes ein Loch. Ich muss aber sagen, persönlich vermisse ich ihn gar nicht so sehr. Er wollte ja letztes Jahr schon weg und hat dann vom Verein gesagt bekommen, nee, geht nicht. Und gut, dann ist er halt geblieben. Und bei der PK, die er mitgemacht hat gegen Regensburg, da hat er ja noch erzählt, wie wohl er sich jetzt eigentlich fühlt. Und also dass das ja doch irgendwo alles ganz, ganz toll sich entwickelt hat bei Hertha. Und ein paar Tage später Geste. Da habe ich so für mich das Gefühl gehabt, naja, der hat sich irgendwie hat er sich mit Hertha arrangiert, aber mehr auch nie. Der wollte nicht bei Hertha sein, nicht unbedingt, er wollte nicht in der zweiten Liga spielen und hat es aber akzeptiert, dass es jetzt so ist. Und jetzt hat er eine Chance gehabt zu wechseln und hat es halt gleich wahrgenommen. Ist auch okay, aber also dem war nicht so gesehen keine Träne nach, aber man sieht, dass da was fehlt. Und ob Brooks das kompensieren kann, da bin ich mir halt echt nicht sicher. Er ist ja jetzt auch schon über 30 und nicht mehr der Schnellste. Groß ist er auf jeden Fall. Also vielleicht bringt er da auch ein bisschen Kopfballstärke mit. Aber ich bin mal gespannt, wie das in der Abwehr weitergeht. Für mich sieht so aus, als ob Dardai und Gechter jetzt erstmal das Duo Nummer 1 sind. Und wenn man sagt, naja, und Brooks und Toni Leistner dahinter, sind die beiden Reservespieler. Vielleicht kann das was werden. Vielleicht blüht Dardai auch jetzt ein bisschen auf, wenn er seine Chance kriegt, sich da in die Mannschaft reinzuspielen. Er hat es ja auch gestern nicht schlecht gemacht. Aber das ist definitiv ein Problem. Ja, dann kam auch noch letzte Woche dazu der Neuzugang. Über den Neuzugang kommen wir, glaube ich, da Ach, sorry nochmal. Dann kam letzte Woche der Neuzugang dazu, der Isländer, der Thorsteinsson. Über den können wir nachher nochmal ganz kurz reden. Da hatte ich mich erst drüber gefreut und dachte, okay, das ist ein Tabakovic-Ersatz. Und dann ist mir mal klar geworden, als ich so ein bisschen gelesen habe, wo der herkommt, was der macht, dass der auf links außen spielt. Und das war dann so der nächste Downer. Nicht nur bei mir, glaube ich, sondern auch bei vielen anderen Fans. Weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der Rehse-Ersatz und morgen oder so wird bekannt gegeben, dass Rehse geht. Aber das ist ja dann zum Glück doch nicht passiert. Ja, und das war so der Zwischenstand bei mir. Ich fand die Transferphase bis dahin relativ schlecht, bis ich mir dann aber auch gesagt habe, naja, wo stehen wir eigentlich und was haben wir erwartet? Wir haben ja nicht erwartet, dass wir die ganzen Top-Spieler halten können, dass da welche gehen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, Rehse ist geblieben, vielleicht auch aufgrund seiner Verletzung, mag sein, auf jeden Fall ist er noch da, mindestens bis zum Winterfenster. Maser ist geblieben und da haben wir eigentlich auch schon ganz gute Punkte gesetzt. Also so unterm Strich finde ich die Transferphase nicht so schlecht, wie sie vielleicht hätte sein können. Und das mit dem Zeitpunkt, ja, bei Tabakovic ist es ja jetzt schon eine Woche her. Bei Kempf ist es sehr kurzfristig gewesen vor dem Deadline Day. Aber das liegt ja auch irgendwo daran, dass die zweite Liga halt echt früh anfängt. Wir haben ja viel früher angefangen als die Bundesliga. Und der Transfermarkt ist ja in den letzten Wochen erst so richtig ins Rollen gekommen. Und das war halt auch absehbar, dass dann kurz vorm Transferende dann noch ein paar Wechsel getätigt werden. Also ich finde es so als Fazit bei Kempf finde ich es problematisch, weil er wirklich ein Loch reißt, was die Kopfballstärke angeht. Mit allem anderen kann man, glaube ich, einigermaßen leben.
Vielleicht nochmal zu Kempf, weil man ja oft liest und du hast das ja eigentlich auch schon angedeutet und ich habe ja auch hier in den Podcast-Folgen oftmals nichts anderes gesagt. Kempf war ein schwieriger Fall bei Hertha BSC über lange Zeit. Übrigens Kenny auch und der hat gestern ein Wahnsinnsspiel geliefert. Ich glaube, dass bei Kempf, also mich hat das manchmal gestört, dass diese Weggänge so klein geredet wurden von vielen. Ne? Also für mich ist schon die Frage gewesen, haben wir gleichwertigen Ersatz? Wären wir dadurch besser, wenn die gehen? Und haben, beziehungsweise verändert sich vielleicht nichts, weil man gleichwertigen Ersatz hat. Und der Verlust ist einfach da. Das muss man meines Erachtens einfach sagen. Sowohl Tabakovic, ein 22-Tore-Stürmer, egal ob er die jetzt noch in dieser Saison nochmal geschossen hätte oder nicht, das ist einfach ein Pfund, das sind einfach Fakten, dass du siehst, dass du da einen tollen Stürmer in deinen Reihen hast. Ich möchte nicht wissen, wie Stuttgart dieses Jahr ohne Gyarassi spielen wird. Ich glaube, die werden merken, was es bedeutet, einen Top-Stürmer zu verlieren. Absolut. Und bei Marc-Oliver Kempf ist es tatsächlich so, dass ich natürlich auch mit dem gefremdelt habe. Ich habe den Tag bei Twitter geschrieben, dass es ein wiedererstarkter Oliver Kempf ist. Mhm. Und mit wiedererstarkt meine ich einfach, dass jetzt das Leistungsniveau, was er zum Schluss gezeigt hat oder jüngst gezeigt hat, das hat dem Team geholfen. Ich finde unheimlich kopfballstark, das ist Brooks wahrscheinlich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er uns tatsächlich doch noch eine Weile fehlen wird. Alleine schon deswegen, weil die ihm jetzt folgen, erstmal gucken müssen, dass sie diesen Abwehrverbund eingespielt wieder hinbekommen. Und wenn man jetzt das Spiel in Kaiserslautern als Maßstab nimmt, dann haben wir eine tolle Offensive gehabt, aber auch echt eine echt schwierige Defensive. Also vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass zumindest die Abwehr, das war noch sehr löchrig, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Zufrieden mit der Transferphase. Ich hatte uns mal ein, zwei Sachen aufgeschrieben, wo ich glaubte, wo man das messen kann. Also mein Ziel wäre gewesen, wenn du mich jetzt vor dem Start der Transferphase gefragt hättest, wo kann man das messen, dann wäre für mich eines der Hauptelemente gewesen, Mittelfeld verstärken, weil das war letztes Jahr ein großes Problem. Da finde ich, da kann man einen Haken dran machen, das ist gelungen. Leistungsträger halten, kontra Transfererlöse generieren. Also es ist schwierig, beides gleichzeitig zu kriegen. Wenn du Leistungsträger halten willst, kannst du sie nicht verkaufen. Wenn du sie nicht verkaufst, hast du keine Transfererlöse. Ich finde, unterm Strich ist man einen guten Mittelweg gegangen und finde ich in Ordnung, Haken dran, Vorbereitung mit dem kompletten Kader durchführen, eine Lehre aus dem letzten Jahr, weil wir immer so spät einen Kader zusammen hatten und wir haben ja dann gesehen, wie Hertha am Anfang auftrat. Mhm. Ist mit diesen späten Wechseln jetzt nur teilweise gelungen? Das Spiel gestern könnte man jetzt sagen, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie sie sich präsentiert haben, aber es könnte optimaler sein. Und ja, mit den Leihspielern endgültig verkaufen, hätte ich mir mehr Verkäufe gewünscht. Ich weiß aber nicht, bin ich da zu streng? Siehst du es besser?
Mhm.
Also richtig den Abschluss von Spielertransfers, nicht nur die Leihe, meine ich damit.
Da hätte ich mir auch mehr gewünscht, aber ich glaube, das ist halt auch echt ein schwieriger Markt. Also die Hertha-Spieler, die da gegangen sind, die haben sich ja jetzt auch nicht so wirklich, die haben ja wirklich nicht viele Argumente in eigener Sache gesammelt. Also der bei Wilfried Konga, da hätte ich ehrlich gesagt schon mit einem Verkauf gerechnet, der auch noch mal ein kleines bisschen Geld einbringt. Denn der hat ja letztes Jahr in Belgien, war er schon ausgeliehen, in Belgien hat er eine gute Saison gespielt, hat auch getroffen. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und er ist ja jetzt nach Cardiff auch wieder nur verliehen worden, wohl mit Kaufoptionen, soweit ich weiß. Aber es ist halt nur eine Leihe. Und nächstes Jahr ist dann halt wieder die Frage, kommt er zurück? Musst du schon wieder eine neue Lösung für ihn finden? Oder kann man ihn jetzt abgeben? Das fand ich schade. Maulida und Suat Serdar sind verkauft worden. das ist gut. Also gerade auch bei Suat Serdar hat sich das ja angekündigt. Der hat ja auch in Verona gut gespielt.
Und es hat sich finanziell gelohnt. Entschuldigung.
Oh, ich das genau, da gab es auch nochmal eine ordentliche Ablösesumme. Also da kann man wirklich total mit zufrieden sein. Maulida, das hat einfach nie gepasst. Da bin ich wirklich ehrlich gesagt nur froh, dass er weg ist, dass das Thema abgehakt ist. Ja, und bei Rogrel, der ja auch nur ausgeliehen ist, ja, der war ewig verletzt, hat auch keine besonders guten Leistungen vorher gezeigt. Das wundert mich nicht, dass da jetzt niemand Schlange steht, um den zu kaufen. Hätte ich mir natürlich auch gewünscht, aber der ist verliehen, genauso wie Kilian Sona, der auch einfach nie eine Rolle gespielt hat. Insofern, bei Konga finde ich es halt schade, dass da kein Verkauf geglückt ist. Ansonsten finde ich aber, dass man da ja doch ganz gut durch die Transferphase durchgekommen ist, mit den, was die Abgänge angeht. Ansonsten hast du ja gesagt, was waren die Ziele? Mittelfeld verstärken auf jeden Fall, weil da hatten wir ein Riesenproblem. Und da, finde ich, hat Hertha schnell reagiert. Also Sessa und Cuisance und auch Diego Demme nach dem ganzen Hin und Her letztes Jahr, die standen ja nun als Zugänge schon lange, lange fest. Das fand ich echt gut und da habe ich gedacht, boah, wir haben echt ein Bombenmittelfeld. Wenn dann auch noch der Rese bleibt, dann ist das vielleicht das beste Mittelfeld der zweiten Liga. Da muss man halt jetzt mal sehen, ich glaube, da kann man wirklich einen Haken dran machen, ob die Probleme in der Abwehr oder vielleicht ja auch im Sturm jetzt dann neu aufreißen und wieder andere Baustellen geschlossen bearbeitet werden müssen. Das werden wir sehen. Mhm.
Du hast die Neuzugänge schon erwähnt. Ich habe uns noch ein, zwei Abgänge aufgeschrieben. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil es eben größtenteils junge Spieler waren. Kwasi-Groch ist ja nach Düsseldorf verliehen worden. Mhm. Ich glaube, die sind im Moment sogar gerade Tabellenführer. Also zumindest Stand jetzt. Eitschberger nochmal verliehen zu Rot-Weiß Essen. Tim Hoffmann, der kommt jetzt auch direkt aus der Jugend. Der war, glaube ich, noch nicht bei den Profis. Innenverteidiger nach Aue verliehen. Also da ist es recht einfach, dass es Spielpraxis suchen. Und das Wort Spielpraxis, es ist ein bisschen gemein, wenn ich das in dem Kontext nenne. Bench Dardai ist ja nach Wolfsburg gegangen, was ich bis heute nicht verstehe. Also abgesehen davon, dass man natürlich schnell mit dem Zug nach Wolfsburg kommt, wenn er dort hält. Aber ach, ist ja schlecht. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wie viel Spielanteile der da wirklich bekommt. Ich glaube, er hatte bisher 8 Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich bin mir nicht sicher, ob das aufgeht. Aber es ist seine Entscheidung. Ich wollte es nochmal kurz erwähnen. Pika Pekarik ist ja auch weggegangen oder zumindest vereinslos. Ich weiß gar nicht, ob das schon Karriereende ist bei ihm oder nicht. Beim Kicker oder bei Transfermarkt wird dann noch als vereinslos geführt. Situation vor dem Spiel, ich kam ein bisschen ins Tratschen, entschuldige. Ich würde gerne zur Situation vor dem Spiel gehen oder hast du zu den anderen, die ich genannt habe, noch was du ergänzen möchtest? Sorry, ich wollte dich nicht übergehen.
Nee, alles gut. Wir wollen noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich kann nur sagen, mit den Laien, ja, finde ich alles okay. Mal gucken, wenn die Spielpraxis sammeln, dann vielleicht sogar stärker wiederkommen. Kann ja funktionieren. Bei Robert Kwasi-Groch finde ich es ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, der wird in Düsseldorf einfach nicht spielen. Der ist da ja auch nicht als Nummer 1 ausgeliehen worden. Ich vermute mal, dass der wahrscheinlich die ganze Saison mehr oder weniger auf der Bank sitzen wird bei Fortuna. Und ob das dann so wahnsinnig viel bringt, ist halt so die Frage. Aber ja, mein Gott, das ist halt so, wird man sehen. Nee, ansonsten zu den anderen Abgängen habe ich auch nichts weiter zu sagen.
Ich sage jetzt ganz bewusst nicht den Tabellenplatz nach dem Spiel, weil das nicht wirklich sinnvoll ist, weil der Spieltag noch läuft. Das wäre nur ein Zwischenstand vor dem heutigen Spieltag nochmal oder vor dem heutigen Sonntag. Aber was ich sagen kann, Hertha war mit 4 Punkten auf dem 11. Platz vor dem Spiel, Kaiserslautern mit 7 Punkten auf Platz 5. Die sind eigentlich gut in die Saison reingekommen. Und ich muss zugeben, dass ich ein bisschen Sorge hatte vor dem Spiel in Kaiserslautern, weil das für mich mal nochmal eine andere Hausnummer war als Regensburg. Und wie sich Hertha letztendlich geschlagen hat, also Wahnsinn, 3-4 gewonnen. Ich kann ja mal die Tore aufzählen, 0-1 Schuler, 1-1 Clement, 2-1 Opoku, dann Scherhand mit dem 2-2, 3-2 durch Schuler, 2-3 durch Schuler, dann Tomiak mit dem Ausgleich 3-3 und Cuisance mit dem viel umjubelten 3-4. Ja, ich weiß nicht, wie viele Superlative man für dieses Spiel nennen soll. Es hat unfassbar Spaß gemacht, aber es war auch wahnsinnig nervenaufreibend. Ich weiß nicht, kann man diese erste Halbzeit, es gibt ja manchmal Spiele, die haben so eine Phasen, wo man das eine Team besser ist als das andere. Das fand ich über das Spiel eigentlich, ja, das gab es vielleicht mal so 5 Minuten, aber es wog eigentlich hin und her und das eigentlich über das ganze Spiel und es wurde immer extremer, auch in der zweiten Halbzeit. Kannst du dem folgen oder hast du vor allem die erste Halbzeit anders erlebt?
Nee, gar nicht. Also beide Mannschaften haben da wirklich voll mit offenem Visier gespielt und beide haben angegriffen, beide haben auch sehr viel Energie ausgestrahlt. Da war wirklich viel Power dabei. Aus meiner Sicht war auch keine Mannschaft besser. Also Hertha war nicht besser, aber Lautern war auch nicht besser. Als dann das 1-0 gefallen ist durch Schuler, übrigens echt ein tolles Tor, fand ich. Da hatte Gechter durchgesteckt auf Kenny. Und der hat dann eine richtig schöne Flanke geschlagen, genau auf Schuler. Und gut, der stand auch relativ frei, aber hat es dann echt gut gemacht. Fand ich toll, den Angriff. Da habe ich mich gefreut und dachte, super, 1-0. Und ja, wenige Minuten später ist ja dann schon der Ausgleich gefallen. Also das zeigt auch das, was du eben gesagt hast. Es ging wirklich permanent hin und her. Man konnte sich nie sicher sein. Ich hatte auch die ganze Zeit über das Gefühl, du darfst jetzt wirklich nicht aufs Klo gehen oder in die Küche gehen oder sowas, weil kann sein, dass du kommst wieder und hast 2 Tore verpasst oder so. Ja. Es ist wirklich verrückt. Also ich sag mal, für Fußball interessierte Menschen, die weder Hertha-Fan noch Lautern-Fan sind, wenn die das im Fernsehen gesehen haben, da kann das Fazit eigentlich nur sein, boah, eins der geilsten Spiele der zweiten Liga aller Zeiten. Für uns Fans und auch für die Lautern-Fans war das natürlich echt eine richtige Achterbahnfahrt. Das hat einen schon ganz schön mitgenommen. Ich war echt fertig nach dem Spiel.
Ich glaube, das war jeder. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, es ist jetzt eigentlich fürs Spiel nicht so wichtig, aber Cuisance ist ja in die Startelf gerutscht und am Anfang, es gab Situationen, da war noch ein bisschen fahrig, da habe ich ein paar Ballverluste von ihnen im Kopf, das ist ihm öfter nochmal passiert, aber hat natürlich trotz allem ein gutes Spiel gemacht und dieser Außenriss passt in den Lauf von Kabownik. Das war schon, ja, Pantelic lässt grüßen, ne? Schön anzugucken. Und der wäre auch fast angekommen, aber das war nicht ungefährlich. Das war so ein kleiner Schmankerl, sag ich mal. Das nimmt man ja gerne auch mal mit. In der 19. noch, also bevor das Tor gefallen ist, hatte Scherhand eine richtig gute Kopfballchance. Er hat ja nachher noch sein Tor gemacht. Ich habe über Scherhand oft geschimpft. Wie fandst du ihn in dem Spiel?
Ja, das ist echt schwierig zu sagen. Er hatte wirklich Licht und Schatten. In der Szene, was auch noch, der stand relativ frei vorm Tor und gut, musste sich noch so ein bisschen drehen. Aber also der war sicherlich nicht einfach, aber den kann man schon machen. Ne? Er köpft dann halt nicht aufs Tor. Ich glaube, der ging daneben. Da hat er eine gute Chance gehabt. Hat ja zum Glück später dann noch ein schönes Tor gemacht. Und generell, ja, ich finde, das ist bei ihm immer schwierig. Mittlerweile denkt man,
War er besser als in den vorherigen Spielen?
Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil er hatte mehr Szenen, in denen er ein bisschen glücklicher aussah. Es gab aber auch gegen Kaiserslautern wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja, jetzt hat er den Ball da außen und macht doch eine Flanke, also flank ihn doch rein. Und dann hat er wieder versucht, so ins 1:1 zu gehen und hat den Ball verloren. Und das ist ja so das Problem, das wir irgendwie alle mit Scherhand haben. Wenn er ins 1:1 geht, dann meckert man rum, dass er schon wieder einen Zweikampf versucht und verliert. Wenn er flankt oder zurückpasst oder sowas, dann meckert auch der eine oder andere und sagt, oh, trau dich doch, geh doch durch, kannst du doch. Ist echt ein bisschen schwierig. Also er hat, glaube ich, gestern doch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber es gab auch einige Szenen, wo er nicht so richtig glücklich aussah.
Es gab mal, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit ein Moment, wo Hertha eigentlich vielversprechend gekontert hat und Schernd über die Mitte kam, wo ich glaube, rechts außen noch ein Spieler recht frei stand. Und er hat dann versucht, aus recht großer Entfernung abzuziehen. Ich glaube, Kenny hat sich sehr aufgeregt, wo ich dann auch gedacht habe, oh, das war jetzt einfach eine schlechte Entscheidung. Also dieses gute und schlechte Entscheidungen treffen, das fällt ihm immer noch schwer. Jetzt ist es jemand, der öfter dribbelt. Ja, auch bei dem ist es ja auch normal, dass man nicht jedes Dribbling gewinnt. Das kommt dann halt vor. Passiert Reza auch. Ja, wirkt da oftmals noch sehr unfertig. Und ja, es bringt einen manchmal etwas in Rage, wenn dann eben so eine dumme Entscheidung kommt. Aber das Tor nachher war auch sehr schön, aber da kommen wir noch drauf. Dieses Kenny-Tor, beziehungsweise ich nenne es Kenny-Tor, dabei war es das ja gar nicht, es war Schuler, aber ich würde fast Kenny 80% an diesem Tor geben, weil der hat sich so schön rechts durchgesetzt, dann so genau geflankt und Schuler hat es dann verhältnismäßig einfach gehabt, den noch reinzunehmen. Das war richtig schön anzusehen und ich nehme es gleich vorweg, für mich war Kenny der Spieler des Spiels, tatsächlich. Und zwar vor allem wegen seiner Offensivleistung, gar nicht mal wegen seiner Abwehrleistung. Weiß ich nicht, gehst du da mit oder fiele dir da jemand anders ein? Mein Schuler mit zwei Toren?
Also Schuler wäre es für mich nicht, weil er auch doch einige Szenen hatte, wo er ein bisschen unglücklich aussah. Also ich finde auch, da war noch Luft nach oben, auch wenn er halt zweimal getroffen hat. Ja, Kenny ist schon, also kann man sicherlich als Spieler des Spiels nennen. Ich wäre vielleicht bei Cousins gelandet, weil ich finde, der hat auch ein bockstarkes Spiel gemacht und dann ja am Ende auch das entscheidende Tor geschossen. Aber der war sehr präsent, also es hat mir echt richtig gut gefallen. Ich glaube, das wäre mein Spieler des Spiels gewesen.
Sag mal, dieses 1:1 durch Clement. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Der Kicker hatte geschrieben, er schlänzt das Leder sehenswert und mit viel Gefühl ins lange Eck. Was da jetzt nicht steht, ist, dass das wirklich ja an vier Herthanern, ich glaube an der gesamten Viererkette vorbeiging, das ging an Ernst vorbei und man hatte eher so den Eindruck, das ist ja jetzt kein Torschuss, das ist ein Pass ins Tor, der irgendwie an allen vorbeigeht. Man hat so ein bisschen unglaubwürdig geguckt und gedacht, warum macht der jetzt ein Tor? Das wirkte so ein bisschen unwirklich, standen wir da so schlecht? Haben wir uns da so doof angestellt? Oder war das einfach ein toll ausgegucktes Tor? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Ja, ich glaube, der war schon wirklich gut platziert. Ich habe das Spiel auf Sport 1 gesehen und weiß nicht, ob du auf Sky geguckt hast oder auch auf Sport 1?
Ich habe auf Sky geguckt, ja.
Okay, bei Sport 1, da war Mario Basler da als Co-Kommentator dabei. Ich finde übrigens, der hat es gar nicht schlecht gemacht, obwohl er schon auch klar gesagt hat, dass er als Pfälzer halt eher für Kaiserslautern ist als für Hertha. Er hat ja auch eine Hertha-Vergangenheit und ich habe das echt geliebt, den damals zuzugucken beim Spielen bei Hertha. Also auch so in der Vergangenheit so einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Und der hat das ebenfalls auch kommentiert und der meinte dann auch, naja, bei so einem Tor, wenn du ihn so gut platzierst, dann kann der Ball halt auch mal in die Ecke kullern, da muss er halt nicht raufbolzen, das geht halt auch anders. Also ich denke schon, das war echt platziert, der hat die Lücke gesehen, hat ihn dann mit einem Außenriss mit der Seite da eingeschoben, ne, und hat das clever gemacht. Aber er ist halt gut durchgekommen und auch da hat man halt wieder das gesehen, was wir vorhin schon gesagt haben, die Kopfballhoheit, die war einfach nicht da. Wir haben die Ecke nicht geklärt gekriegt und dann hatte der auch zu viel Zeit und konnte zu lange überlegen, um überhaupt so einen Schuss zu machen.
Das 2-1 durch Opoku kam für mich in dem Moment eher überraschend. Ich habe noch gehofft, naja, dann gehen wir halt wenigstens mit einem 1-1 in die Pause. Aber Gechter mit, ja, einem schlimmen Fehlpass und
Blackout.
Dann war das Ding drin. Ich finde, dass Gechter jetzt pauschal kein schlechtes Spiel gemacht hat. Wir haben zwar eine echt anfällige Defensive gehabt, aber ich würde es jetzt, dann, ob Gottes Willen, nicht an Gechter allein festmachen. Ja, Pech.
Genau, also
passiert.
Dazu passiert, genau. Das sind so Sachen, die dürfen nicht passieren und die passieren aber doch immer wieder mal. Und ist halt einfach wirklich ganz blöd gelaufen. Es war ein krasser Blackout, so einen Fehlpass darfst du nicht machen, natürlich. Aber ich habe auch überlegt, also erstmal super unglücklich, dass man dann mit einem Rückstand in die Pause geht. Das hätte ja auch voll nach hinten losgehen können, so kurz vor der Pause, so ein dummes Gegentor. Da gehen die Köpfe erstmal runter und dann kann das ganze Spiel da dann auch wirklich kippen. Erstmal finde ich ganz toll, dass das nicht passiert ist. Und ja, ich habe auch gedacht, so bei dem 1-1 durch Clement, da hat Fiel auch wirklich was zu tun. Da muss er dran arbeiten, da muss er versuchen, das Stellungsspiel zu verbessern, bei hohen Bällen die Abwehr besser einzustellen. Also da kannst du als Trainerteam, glaube ich, auch wirklich viel machen und daran arbeiten und versuchen, die Abwehr da besser einzustellen. Bei dem Ding von Gechter, da kannst du überhaupt nichts machen. Da kannst du auch nicht draufhauen. Das ist sowas, ja, der hat da einfach in der Situation irgendwie gepennt, hat den Gegenspieler nicht gesehen, ist passiert, darf nicht passieren. Trotz allem hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Und da geht es jetzt auch darum, den aufzubauen. Ist ein junger Spieler, da hat ihm in der Szene einfach die Übersicht gefehlt. Und er ist aber auch zurückgekommen, hat in der zweiten Halbzeit gut weitergespielt, aus meiner Sicht. Ja, ist halt so gelaufen. Gott sei Dank hat es dann im Endergebnis ja keine Konsequenzen gehabt. Also wenn so ein Spiel durch so ein Tor kippt, ist das natürlich echt ganz, ganz bitter.
Die zweite Halbzeit war noch mehr als die erste das, was man Spektakel nennen kann, was man Werbung für den Fußball nennen kann, was man beste Fußballunterhaltung nennen kann. Das, du hast es ja eben auch schon angedeutet oder erwähnt, auch ein neutraler Zuschauer hatte, glaube ich, an diesem Spiel echt viel Spaß, nur als Herthaner waren die Nerven blank. Das ist eigentlich witzig, man sitzt 90 Minuten lang zu Hause im Sessel, hat sich nicht einmal bewegt und dann wird abgepfiffen und man ist fix und fertig, nur vom Gucken. Das muss man auch erstmal hinkriegen, aber ich glaube, so ging es so ziemlich jedem, der dieses Spiel gesehen hatte. Das 2-2 durch Scherhand kam in dem Moment fast ein bisschen überraschend, weil eigentlich die Lautra gut aus der Halbzeit kam. Und dann ging es richtig schnell und das war, wie ich finde, ein wunderschönes Tor, so wie eigentlich fast alle Tore von Hertha wunderschön herausgespielt waren. Das war ja schon beim 1-0 der Fall. Dardai hat ja Kabownik im Mittelfeld angespielt, das war schon toller Ball, toller Lauf. Kabownik hatte Platz und bedient dann Scherhand ideal und der ja aus spitzem Winkel noch am Keeper rechts vorbei. Wow, das war schön. Das war einfach schön anzusehen, dass man da auch so ein spielerisch schön erarbeitetes Tor macht. Also was für ein Genuss und toll von Scherhand, muss man echt sagen.
Ja, absolut. Das war so eine Szene, da hat er wirklich Übersicht gehabt, hat genau den spitzen Winkel da anvisiert, hat getroffen. Das hat er echt toll gemacht. Ja, war ein richtig schönes Tor und man hat ja auch gesehen, jetzt wieder Ausgleich, alles wieder offen. Also Das hat auch noch mal was freigesetzt in der Mannschaft. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, da ging es dann noch offensiver und noch, noch krasser dann ab auf beiden Seiten auch. Das 3-2 ist ja dann kurz danach gefallen, also 10 Minuten ungefähr, gut 10 Minuten später. Und das war so eine Phase, wo ich wirklich auch vom Fernseher saß und gedacht habe, jetzt muss noch mal ein Tor fallen. Also das liegt einfach in der Luft. Und dann hat es ja auch geknallt durch Schuler.
Und wieder schön gespielt, ne? Wieder schön kombiniert. Und jetzt sollten wir nochmal was zu Schuler sagen, finde ich, der den Angriff selber eingeleitet hat. Er hat sein zweites Tor gemacht. Der ist ja, der Ball ging über Cuisance und Kenny wieder zu ihm. Der ist ja in Fünfer durchgelaufen und hat dann einfach nur noch den Ball über die Linie gedrückt. Aber was mir an Schuler gut gefällt, ist, dass er spielerisch mehr am Spiel teilnimmt, als es Tabakovic gemacht hat. Fleißig ist er auch. Er hat immer wieder Situationen gehabt. Einmal hat er sich den extrem weit vorgelegt, wo man sich ein bisschen über ihn geärgert hat, weil er dann fahrig war, weil ihm auch technische Fehler unterlaufen sind, wo ich glaube sogar noch ein, zwei mehr Tore möglich gewesen wären, wenn er das konsequenter zu Ende gespielt hat. Aber weil ich ja immer so schön provokativ die Frage gestellt habe, haben wir einen gleichwertigen Ersatz für Tabakovic? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben jetzt mit Schuler einen, der perspektivisch gerade ansetzt, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Denn er hätte gegen Regensburg meines Erachtens schon ein Tor machen müssen. Da hatte er eine Riesenchance.
Ja.
Er hat jetzt zwei Tore gemacht und ich bin guter Hoffnung, dass ihm das noch ein bisschen trägt durch die Saison. Ich glaube, das gibt dem Selbstvertrauen. Ich wollte immer sagen, der junge Mann, der ist 25, also so jung ist er gar nicht mehr. Ein Nachwuchsspieler ist er nicht mehr. Mhm. Hast du sein Interview nach dem Spiel gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich weiß nicht, ob es das gleiche war.
Wenn du bei
war.
Sport 1 also, warst, denn ich habe es ja bei Sky gesehen, dann kannst du es wahrscheinlich nicht gesehen.
Nee,
es
genau.
Sei denn, er war bei denen auch.
Er war bei Sport 1 auch. Da hat er auch kurz mit Basler gequatscht. Und da habe ich dann gelernt, dass beide aus Neustadt an der Weinstraße kommen, dass der Schuler nämlich auch ein Pfälzer ist. Wusste ich vorher nicht.
10 Jahre da gespielt bei Kaiserslautern.
Genau. Also
in der Jugend.
Habe ich aber ehrlich gesagt nicht gewusst. Aber das war ein ganz, ganz kurzes Interview, was er da gegeben hat, weil die dann auch abgebrochen haben, gesagt haben, hier, Sendezeit ist leider vorbei und da war dann Schluss. Deswegen, das auf Sky habe ich nicht gesehen. Aber du hast ja vorhin auch mal gefragt, bei Spieler des Spiels, ob Schuler das vielleicht war. Und das ist eben auch der Punkt, den ich da gesehen habe. Er hat eben auch ein paar Szenen gehabt, wo er nicht so glücklich war. Deswegen ist es für mich trotz seiner zwei Tore nicht der Spieler des Spiels. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte in dem Zusammenhang, ich bin ja echt ein großer Fan von Tabakovic gewesen. Klar, wer nicht? Also wer findet das nicht toll, einen Stürmer hast, der 20 Tore macht oder über 20 Tore macht? Das letzte Mal bei Hertha, das war, glaube ich, Michael Preetz, der das geschafft hat in der Bundesliga. Das ist ja sogar Torschützenkönig geworden, aber ist halt schon ein paar Jährchen her. Und in dieser Saison hat er bisher aber eigentlich auch noch nicht so richtig überzeugt. Ich mich gefragt habe, ja, ist es vielleicht jetzt gerade ein Formtief oder liegt es vielleicht auch an dem System von Fjell, dass er da gar nicht mehr so stark auf den zentralen klassischen Stürmer setzt. Und ich hoffe einfach, dass Fjell und seine Taktik, seine Vorstellung vom Spiel, dass das Schuler auch mehr entgegenkommt und dass man so über die Taktik das vielleicht auch doch ganz gut abfangen kann, wenn Tabakovic nicht mehr da ist. Und wenn sich das ein bisschen verteilt auf Schuler, auf Niederlechner, auf Scherhand, vielleicht auch auf Maser, der dann dahinter auch dabei ist, vielleicht wiegt dieser Verlust von Tabakovic dann doch gar nicht so schwer, wie es halt sein kann.
Dann würde ich dir gerne noch nachreichen, wie Schuler in diesem Interview war. Der hat mich nämlich beeindruckt. Der war auf eine ganz positive Art und Weise abgeklärt, sehr geerdet, hat sehr eloquent, aber niemals künstlich gesprochen. Und ich war echt beeindruckt, wie der sich da präsentiert hat. Also, wow, das war schon, also es gibt, du kennst ja manchmal die Fußballer-Interviews nach dem Spiel, die können ja auch, naja, ziemlich oberflächlich oder manchmal immer auch immer ein Tick peinlich sein. Und das war es mit ihm überhaupt nicht. Also der hatte jemanden einen sehr gesunden Blick auf den Fußball und auf dieses Spiel gehabt. Also ich bin nach wie vor beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, aber vielleicht liegt es auch daran, ich kannte ihn halt nicht oder hatte so eine Statements von ihm jetzt noch nicht gehört. Aber sollte er nochmal zum Interview kommen, ich werde mich auf ihn freuen. Man hört ihm wirklich gerne zu.
Demme. Schön. Ganz kurz noch, also ich, wie gesagt, das habe ich nicht gehört. Ich erinnere mich aber, ich habe ihn in irgendeinem Podcast mal gehört. Ich glaube, das war irgendwie der Immer Härter Podcast oder so, als die im Trainingslager waren. Da hatte die Inga Bördeling mit ihm auch mal eine Folge gemacht. Und die habe ich auch doch sehr positiv und sehr angenehm in Erinnerung. Da hat er auch eigentlich gut erzählt und das hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ja.
Dann sollte ich vielleicht noch mal Konkurrenz hören.
Wenn du Zeit hast.
Ja. Oder ist das schon Schleichwerbung? Ich weiß es nicht. Nee, okay, dann höre ich da vielleicht nochmal rein, weil dann macht mich das echt nochmal neugierig. Ja. Demme, ich habe ja erstmal das Haus zusammengeschrien, nachdem dieses 2-3 fiel. Und ich war bestimmt nicht der Einzige, der sich so zu Hause verhalten hat. Und dann kamen wir aus diesem Nichts, dieser wirklich blöde Ballverlust von Demme. Er hatte nicht nur gute Szenen in diesem Spiel, aber das war sicherlich die am schlimmsten war, weil sie Folgen hatten, weil nämlich die Lautern dann durch Tomiak den Ausgleich geschossen haben. Der hat den ja auch noch unter die Latte genagelt, Ernst noch dran, aber ja, war einfach auch gut gemacht, muss man einfach sagen, so wie insgesamt ich tatsächlich auch fast ein bisschen Mitleid habe mit Kaiserslautern, weil weißt du hast manchmal so ein furchtbares 0-0, wo dann zwei Mannschaften jeweils einen Punkt bekommen und man sich fragt, für was, ihr müsstet eigentlich überhaupt gar keinen Punkt bekommen für dieses Spiel. Und hier hätten, finde ich, für diese Leistung zwei Mannschaften eigentlich beide 3 Punkte verdient gehabt, weil das so tolle Fußballunterhaltung war. Dann stand es 3-3 und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt haben sie es doch noch vergeigt. Hast du noch an Sieg geglaubt? Oder hast du so unter dem Motto, naja, alle paar Minuten kommen ja sowieso Tore? Also ich habe es gehofft, aber geglaubt habe ich es nicht.
Doch, also echt total. Irgendwie, weil das war so ein verrücktes Spiel, das war so offen. Irgendwie hatte ich auch gedacht, das hatten wir auch in der Chatgruppe dann irgendwie geschrieben, naja, Magdeburg 2-0, Fragezeichen. Also da war wirklich alles drin. Ich habe nach dem 3-3 gedacht, Hertha kann das Ding hier 4-3, 5-3 gewinnen, können aber auch 5-3 verlieren. Also da war wirklich alles offen. Ich hab da schon noch dran geglaubt, weil Chancen waren ja auch genug da. Aber war halt alles echt auf Messerschneide. Und ganz am Ende hatte Lautern ja auch nochmal eine Riesenchance durch den Ache, den sie da eingewechselt haben. Also wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn es 4-4 ausgegangen wäre. Aber nee, geglaubt habe ich schon daran, weil Hertha halt auch wirklich nie aufgesteckt hat. Nach jedem Gegentor, die haben einfach weitergemacht, haben Power gemacht, haben stark gespielt. Und ich hatte schon gedacht, da geht noch was. Und zum Glück war es ja dann auch so. Ganz kurz zu Dämme. Mhm. Das ist so, glaube ich, mein Spieler, der so meiner Wahrnehmung ein bisschen abgefallen ist. Also ich finde, das war jetzt eigentlich das zweite eher schwache Spiel von ihm. Er hat gegen Regensburg schon nicht überzeugt, aus meiner Sicht. Allerdings gilt das für alle. Aber er hat es eben auch nicht geschafft, der Mannschaft da irgendwie gute Impulse zu geben. Und ich fand ihn gestern auch längst nicht so stark wie ganz zu Beginn der Saison. Ja, bin ja bei ihm auch immer noch ein bisschen skeptisch, was der wirklich noch kann. Also einfach, weil er, dass er ein großer Spieler, sag ich mal, war, steht außer Frage. Aber er hat ja jetzt auch 2 Jahre nicht gespielt, fast nicht gespielt in Italien. Und mich wundert das total, dass er wirklich von Anfang an echt einen Stammplatz hat und durchspielt. Ich war da sehr skeptisch und habe gedacht, wenn der 2-3 Spiele hintereinander macht über die volle Distanz, dann ist er wahrscheinlich erstmal verletzt, weil er die Belastung gar nicht mehr gewohnt ist, also der Körper. Aber das scheint ja doch zu funktionieren. Naja, wie dem auch sei. Also gestern war bei ihm, glaube ich, ein bisschen mehr Schatten als Licht in seiner Leistung.
Er fiel gegenüber den anderen tatsächlich manchmal etwas ab. So kann man das, glaube ich, sagen. Dieses 3-4 durch Cuisance sollten wir jetzt trotzdem nochmal erwähnen, weil es war ja dann letztendlich das Siegtor. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das 1-1 der Lauterer, weil er eigentlich so ein bisschen... Ja, zwar schon im Strafraum, aber waren viele Spieler davor, war so ein bisschen seitlich versetzt. Es war jetzt eigentlich nicht so die große Torgefahr. Man dachte, das wird geblockt. Und mit ein bisschen Glück, ich glaube, einer der lauterer Spieler hat den noch mit dem Hintern abgefälscht.
Und
also das Tor war für den für den Arsch sozusagen.
Genau.
Ach, ist ja schlecht. Nein, ich war ja froh, dass der drin ist und drin war und dann ist auch dabei blieb, du hast es ja schon erwähnt, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn die Lauterer noch den Ausgleich geschossen haben. Ich sag jetzt aber mal, ich fand es trotzdem, auch wenn es ein enges Spiel war, ein unter dem Strich doch verdienten Sieg, weil ich glaube, dass Hertha spielerisch tatsächlich das bessere und reifere Team war, währenddessen Kaiserslautern sehr über Standards und über hohe Bälle kam, weil Hertha da enorm schwamm. Und von daher finde ich es nicht unverdient, aber wir hatten teilweise auch Szenen, da war es teufelswild im Strafraum von Hertha BSC. Die haben den Ball ja überhaupt nicht wegbekommen. Das hat mir schon echt Angst gemacht. Und ich bin ein bisschen ratlos, wie Hertha mehr Sicherheit in die Defensive bekommen soll. Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie. Also ich meine, mein Gott, man trainiert das ja. Jetzt ist Kempf noch weg. Du kannst jetzt nicht beliebig oft immer 3 Gegentore bekommen. Ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen, welchen Kniff oder an welcher Stelle Hertha da besser werden muss, aber hohe Bälle waren echt eine Schwäche von uns. sowohl beim selber Treten als auch hohe Bälle abzuverteidigen.
Mhm. Das stimmt. Ja, hohe Bälle bei uns, fällt mir gerade wieder ein, Kenny hat ja wieder die Ecken geschossen. Das war eigentlich auch wieder sehr harmlos. Da verzweifle ich so ein bisschen dran, obwohl er wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Das hast du ja auch gesagt, den Spieler des Spiels. Aber die Ecken waren schlimm. Ja, und ansonsten, Kaiserslautern hat das echt gut gemacht. Die haben das erkannt, dass Hertha gerade bei hohen Bällen wirklich unsicher ist und haben das auch echt gut ausgenutzt. Das war schon jedes Mal sehr gefährlich. Ja, war es ein verdienter Sieg? Tja, ich finde das vom Wording ganz interessant. Wenn du mich jetzt fragst, hat Hertha das verdient? Würde ich sagen, ja, kann sein. Wenn du mich aber fragst, war das ein unverdienter Sieg? Dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das schwächt es vielleicht so ein bisschen ab. Mhm. Ich habe immer noch so im Kopf, das Ding hätte locker 4-4 ausgehen können. Mit ein bisschen Pech hätte Lautern das Ding auf 5-4 gewinnen können. Das wäre dann vielleicht auch nicht unbedingt verdient gewesen, aber das war alles möglich und Hertha hat bis zur letzten Minute gekämpft. Das fand ich toll. Die haben sich nicht hinten reingestellt. Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit auch schon so oft gesehen haben bei Hertha, dass sie nach einer Führung sich dann zurückziehen und das Spiel irgendwie einstellen. Und irgendwann fällt dann doch meistens wieder ein Gegentreffer. Das haben wir mal nicht gemacht. Deswegen finde ich auch, also unverdient war es auf gar keinen Fall. Aber es war bis zur letzten Minute wirklich noch völlig offen. Wir haben es eben kurz gesagt, der Ragnar Ache ist eingewechselt worden und er hatte, ich glaube, in der 90. Minute hat er eine Chance und in der 95., also kurz bevor abgepfiffen wurde, hat er auch nochmal eine Riesenchance gehabt. Da haben wir schon auch Glück gehabt, dass da nicht einer noch ins Tor gegangen ist.
Ich würde gerne nochmal Marton Dardai erwähnen, der mich manchmal in seiner Entwicklung neuerdings so ein bisschen an Maxi Mittelstädt erinnert. Hochtalentiert, mit zum Teil tollen Spielen und dann aber immer wieder mit Hängern und wieder mit Leistung, wo du sagst, das hat er schon mal besser gemacht. Vor dem Hintergrund war ich jetzt sehr gespannt, wie sich Marton jetzt in diesem Spiel in Kaiserslautern präsentiert. Ja, auch eben, weil Kempf gegangen ist oder unter dem Eindruck, dass Kempf gegangen ist. Und ich finde, wenn man mal absieht davon, dass die Defensive insgesamt natürlich nicht überzeugt hat, das ist halt schwierig bei 3 Gegentoren, finde ich es erstaunlich, wie wahnsinnig gut er sich in die Spieleinleitung mit eingebracht hat. Das waren Pässe, Diagonalpässe oder wirklich, der hat richtig Raumgewinn, Pässe ins Mittelfeld geschlagen und das fiel richtig auf in diesem Spiel. Das hat ja in einem Fall auch in der Vorbereitung mit so einem Tor geführt und das war einfach eine gute Leistung. Und so wie kritisch ich oftmals bei Dardai war, so gut hat mir das dieses Mal gefallen. Zweiter Hinweis noch, was ich witzig fand, ist, dass wir mit den beiden Abwehrspielern, Dardai und Kenny, die hinten nicht immer sicher wirkten, dass sie ihre größten Stärken hatten, wenn sie sich vorne einbrachten. Witzig eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bei Dardai würde ich auch sagen, also mir hat er gestern gut gefallen und ich habe halt auch überlegt, ja, wer wird denn jetzt die Abwehr sein? Linus Gechter ist für mich erstmal gesetzt. Also der hat sich gut ins Team gespielt. Der hat in dieser Saison auch gute Leistungen gebracht. Und das gilt aus meiner Sicht auch für gestern, auch wenn er diesen krassen Fehler bei dem Gegentor gemacht hat mit dem Pass. Und ich glaube, Dardai ist jetzt eigentlich logischerweise der erste Anwärter für den Ersatz von Kenny, von Kempf, sorry. Und ich hoffe auch, dass ihn das jetzt beflügelt, dass er da mutig ist und reingeht und dass er die Chance nutzt. Das kann schon funktionieren. Er ist ja jetzt schon eine ganze Weile bei Hertha, also auch in der ersten Mannschaft. Und der hat ja auch schon in der Bundesliga gespielt. Und ich finde auch, der hat auch schon vor Jahren echt gute Ansätze gezeigt, gut verteidigt, auch gute gefährliche Pässe nach vorne gespielt. Aber so in der Entwicklung ist er irgendwie noch nicht so richtig durchgestartet. Also ich habe da immer gedacht, da geht noch mehr. Dann war er zwischendurch auch mal verletzt, aber hat auch mal ein Leistungstief gehabt. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt wirklich die Chance vielleicht nutzt und die Lücke, die Kempf da hinterlässt, schließt. Würde mich für ihn auch sehr freuen, weil ansonsten wäre das für mich auch so ein Spieler, bei dem man sich, würde ihm selber vielleicht auch mal einen Wechsel gut tun und ein neues Umfeld, denn Ich glaube schon, dass der was kann, aber der hat sein Potenzial noch nicht voll und ganz abgerufen.
Glaubst du, dass Dardai ein wenig entlastet ist oder dass es ihm hilft, dass der eigene Vater nicht mehr Trainer ist?
Boah.
Schwierige Frage.
Kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe auch mal überlegt bei Bente, als er gewechselt ist, ob das nicht vielleicht auch damals ein Grund war, da stand ja noch nicht fest, ob Pal Dardai nächstes Jahr, also in dieser Saison noch Trainer ist oder nicht, ob das vielleicht auch ein Grund für einen Wechsel war. Weil so dieses Argument, naja, du bist ja der Trainersohn und du spielst ja, weil dein Papa halt Trainer ist, also das war ja was Dardai, also Pal Dardai auch immer voll gegen den Strich ging und er hat ja versucht, das auch immer klarzustellen, dass das überhaupt keine Rolle spielt und dass er gegenüber seinen eigenen Söhnen besonders streng ist. Und das kaufe ich ihm eigentlich auch ab, dass er die nicht bevorzugt hat. Aber so dieses Argument ist schon irgendwie da. Und ich glaube auch deswegen, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass dann auch jemand sagt, so, ich will jetzt mal euch allen beweisen, dass das nichts mit meinem Papa zu tun hat und dass ich halt ein guter Spieler bin und deswegen spiele. Und vielleicht ist das sogar so, dass das unter Fjell jetzt irgendwie für ihn besser funktioniert? Weiß ich nicht genau. Wo man auf jeden Fall aus meiner Sicht sieht, dass da ein Trainerwechsel echt was gebracht hat, ist bei Maser. Der blüht aus meiner Sicht richtig auf. Der hat auch gestern wieder wirklich gut gespielt. Und da habe ich das Gefühl, das wäre mit Dardai, also du weißt das ja, ich bin eigentlich ein Fan von Pal Dardai, aber da habe ich echt das Gefühl, das hätte mit Dardai so gut nicht funktioniert. Wenn uns ja wahrscheinlich auch noch daran, wie er den letztes Jahr auf dem Spielfeld noch zusammengefaltet hat, weil er mit seiner Leistung nicht einverstanden war, mit seiner Defensivarbeit, ich auch gedacht habe, boah, das geht nicht, mach das in der Kabine, aber das kannst du hier nicht im Stadion machen. Und ich habe bei Maser das Gefühl, dass der jetzt so richtig aufblüht, dass er erleichtert ist und dass er ohne Ballast im Gepäck viel besser spielt. Und das hätte unter Dardai, glaube ich, nicht funktioniert.
Oder halte ich dagegen? Also ich glaube, dass Maser aus meiner Sicht nur fortsetzt, was unter Dardai begonnen wurde. Man darf nicht vergessen, Maser war extrem lang schwer verletzt, musste erst wieder reinkommen. Und bloß weil jetzt Dardai ihn einmal zusammenstaucht, ob man das jetzt nun passend findet oder nicht. Wer hatte denn zu den meisten Jugendspielern immer die besten Verbindungen? Das war doch immer Dardai. Das war doch immer Dardai, wo die Leute oder die Spieler gesagt haben, der ist wie mein Papa gewesen. Weil früher, ich kenne den seitdem der Kind ist. Ne? Also Maxi Mittelstädt hat ja, glaube ich, damals erzählt, dass die noch bei ihm zu Hause gespielt haben, wenn ich das nicht verwechsel. Für mich klingt es ein bisschen zu hart. Ich glaube, dass einfach wir bei Maser einen Teil der Weiterentwicklung sehen, die sich aus dem letzten Jahr fortsetzt. Er konnte mal eine Vorbereitung mitmachen. Er ist unverletzt geblieben und das zahlt sich einfach aus. Und von daher erscheint mir das schon ein bisschen spekulativ, das so stark am Trainer festzumachen. Aber ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also klar, dass Dardai, dem ist ja immer nachgesagt worden, dass er die Jugend gut fördert und dass er die alle kennt und das ist ja auch so. Aber ich hatte das Gefühl, so der größte Fan von Maser war nie. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass er genau erkannt hat, dass das wirklich ein total brillanter Spieler ist und dass das das größte Talent ist, was Hertha und die Akademie im Moment hat oder hatte. Und dass er deswegen auch besonders streng mit ihm war, weil er da halt besonders hohe Maßstäbe angelegt hat, kann auch sein. Vielleicht kommt Maser das System, dass Fjell spielt, jetzt auch mehr gelegen als das von Pal Dardai, dass das also gar nichts mit der Person zu tun hat, sondern halt mit der taktischen Ausrichtung. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, er ist schon wirklich deutlich, also noch besser als im letzten Jahr. Aber du hast natürlich recht, er war letztes Jahr auch lange verletzt. Das stimmt.
Vielleicht ist er ja auch nur so gut, weil er zur richtigen Zeit nicht mit Samthandschuhen angefasst wurde, wie viele andere das tun. Die schlampigen Genies, die ab und zu mal den Kopf gewaschen bekommen sollten, die gibt's auch heute noch.
Ja, das auf jeden Fall. Da spielt sie jetzt natürlich wieder auf die Szene an, ne? Die es da mit Dardai gab. Also ich finde das auch richtig ihm klar zu sagen, hör mal, mit deiner Leistung bin ich nicht einverstanden.
Das war jetzt übrigens kein Plädoyer für die Prügelstrafe.
Ja, das ist gut.
Ich wollte es nur nochmal sagen.
Ich fand es nur, und ich glaube, das ging ja den meisten so, ich fand es nur sehr befremdlich, dass er das so in der Öffentlichkeit, als die Kameras dann auch auf ihn gerichtet waren, irgendwie gemacht hat. Wenn er den in der Kabine zusammengefaltet hätte, dann wäre das gar nicht nach draußen gekommen. Und das, ich glaube, das hätte er auch verstanden.
Ja, ich kann gut, das schon nachvollziehen. So soll das bitte ankommen.
Genau, aber ja, wir müssen die Szene jetzt auch nicht mehr überbewerten, das ist schon richtig. Ja. Auf jeden Fall ist er aus meiner Sicht ein Gewinner dieser Saison.
Ja, der noch sehr kurzen Saison.
Ja, genau.
Aber wir könnten auch sagen, es war die beste Saisonleistung von Hertha BSC, was nach, ich glaube, jetzt 4 Spieltagen, ja gut, noch nicht so viel bedeutet, aber war sicherlich das beste Spiel, was wir jetzt gesehen haben, was am meisten Hoffnung macht. Vor allem, weil man ja noch im Hinterkopf hat, ein Rehse und ein Sessa, die kommen ja noch dazu. Das wird ja jetzt mit Sicherheit dieses Team nicht verschlechtern. Ich gucke mit Blick auf die Uhr, ich würde eine Frage noch kurz machen und dann wären wir eigentlich schon fast durch, weil wir ihn eben erwähnt hatten, aber nicht nochmal auf ihn eingegangen sind, und zwar der Thorsteinsson. Wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Er kam ja mit rein, erstes Spiel. Ich fand, er war da, hat jetzt aber keine Akzente gesetzt. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast.
Also erstmal finde ich es cool. Ich kenne ihn natürlich auch überhaupt nicht und ist für mich echt eine Blackbox. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Ist ja jetzt auch der zweite Isländer nach Jolly. Ich fand's schön, ich fand's gut, dass er eingewechselt wurde, und ich habe auch so ein paar Szenen gesehen, wo er aus meiner Sicht mutig gespielt hat, und das hat mir gefallen. Also er ist halt reingekommen, er hat direkt versucht mitzuspielen. Er konnte sich jetzt auch noch nicht so in Szene setzen. Er hat auch ein, zwei Pässe gespielt, die nicht gut angekommen sind, aber da fehlt ihm, glaube ich, einfach auch noch die Bindung ins Team. Kann ich im Moment einfach noch gar nicht bewerten. Aber also das, was er gemacht hat, er hat wirklich versucht, mutig da links außen zu spielen und sich da durchzusetzen. Das fand ich schon echt für den ersten Eindruck ganz okay. Und ich bin gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ob das wirklich dann der potenzielle Riese-Nachfolger ist, falls er dann im Winter gehen sollte, da müssen wir ja mal gucken, oder vielleicht dann auch zur nächsten Saison, oder er soll ja wohl auch rechts außen oder auch zentral spielen können, wobei links seine Lieblingsposition sei. Bin ich echt gespannt, aber ja, ich also freue mich drauf.
Für ein großes Fazit ist es wahrscheinlich nach einer Einwechslung noch ein bisschen früh.
Genau.
Man muss da einfach mal abwarten und gucken, wie er dann zurechtkommt und wie sich das auf Dauer und auf Sicht bei ihm entwickelt. Am 15.09. um 13.30 Uhr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und das ist auch nochmal eine Prüfung für Hertha, finde ich. Ich finde, dass die Lauterer da ja schon ein tolles Spiel gemacht haben und ordentlich gegengehalten. Die Düsseldorfer sind Stand jetzt, Spieltag noch nicht beendet, Tabellenführer mit 10 Punkten. Und echt gut in die Saison gekommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Hertha sich präsentiert. Man könnte nach dem Spiel geneigt sagen, naja, mit der Leistung gegen Kaiserslautern wirst du auch gegen Düsseldorf ein gutes Spiel machen. Aber man kennt ja seine Pappenheimer. Es ist selten, dass wir nach tollen Partien immer noch eine tolle Partie nachgelegt haben. Komischerweise, da bin ich zu sehr Hertha-Fan. Das ist immer das, was mir als erstes im Kopf geht. Mach dir jetzt nicht die Hoffnung, dass es immer so weitergeht.
Ja, total. Also man muss ja auch ehrlich sagen, gegen Regensburg, das war ein wirklich schlechtes, langweiliges Spiel. Gegen Paderborn haben wir das Heimspiel verloren, das war auch nicht gut. Wir haben schon doch einige Szenen in dieser Saison gehabt, wo man sich noch fragt, naja, ist das jetzt das neue System von Fjell? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Also Fortuna ist gut gestartet, 3 Siege, einen Unentschieden. Die haben erst ein einziges Gegentor kassiert, haben zwar noch nicht so wahnsinnig oft getroffen, also den Abgang von dem Cholis, den spürt man da halt auch. Aber es ist eine starke Mannschaft. Die wären ja letztes Jahr auch schon fast aufgestiegen, ganz unglücklich da an der Relegation gescheitert. Wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Und ich habe mich auch gefragt, ist Düsseldorf dieses Jahr wieder ein Aufstiegsfavorit oder nicht? Das ist genau wie bei Tabakovic letztlich die Frage, können sie den Weggang von Scholes gut verkraften? Im Moment sieht es ja danach aus, also wird echt ein schweres Spiel. Wenn man das Lautern-Spiel sieht, ja, dann könnte man sagen, wow, auf geht's, Attacke. Aber wie wir schon gesagt haben, also die, gerade die Heimspiele gegen Regensburg und gegen Paderborn, die waren wirklich größtenteils sehr, sehr schlecht. Und ich bin mal gespannt, ob das ja da funktioniert.
Also ich hoffe, dass zumindest spielerisch Hertha noch mal ein bisschen von dem anbieten kann, was man gegen Kaiserslautern gezeigt hat. Das wäre meine Hoffnung, einfach zu zeigen, bei uns geht es jetzt nach oben. Und ich bin sehr erleichtert, nachdem ich mich ja bei dem Regensburg-Spiel doch sehr aufgeregt habe, weil da dieser späte Sieg ja eigentlich über eine insgesamt nicht gute Leistung hinweggetäuscht hat. Diesmal war es anders. Das wünsche ich mir auch nochmal für das Spiel gegen Düsseldorf. Und naja, du weißt ja, wie es als Hertaner ist. Hoffen kann man immer oder hoffen tut man immer.
So ist das, genau.
Ja. Du, dann habe ich es mit Blick auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ungemütlich bin, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch echt einen Punkt machen, weil sonst schaffe ich es nicht.
Nee, alles gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ungefähr eine Stunde machen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon leicht drüber, aber ich glaube, wir haben auch alles Wesentliche besprochen.
Denke ich auch. Dann mache ich es ganz kurz. Ich bedanke mich fürs frühe Aufstehen, fürs Dabeisein. Ja, und einfach danke, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Dir dann noch viel Spaß in Anführungszeichen beim Schneiden und nachher auf jeden Fall im Stadion auch ein gutes Spiel in Offenbach.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe nur Angst vor der Hitze. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank und hau hier nachher.
Mach's gut. Hau hier.
Exil Hertaner Podcast.